Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Atheismus braucht eine Lobby. Wir stellen den Zentralrat der Konfessionsfreien vor, der sich wiederum gestern der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Und, klingt wie ein Gegenprogramm, raus aus der Kirche, rein in die Kirche. Die Schriftstellerin Sibylle Knaus erzählt von ihrer lebenslangen Suche nach Gott. Wir sind so frei. Mit diesem Satz begrüßt einen die Homepage des Zentralrats der Konfessionsfreien. Die Betonung auf frei hat auch damit zu tun, dass die Gruppe, um die es hier geht, lange als konfessionslos beschrieben wurde, als fehle ihr etwas. Gestern hat sich der Zentralrat der Konfessionsfreien der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist ein Zusammenschluss dezidiert säkularer Organisationen, unter anderem der Giordano-Bruno-Stiftung, des Bundes für Geistesfreiheit und des Bundes für Konfessionslose und Atheisten. Da ist das Los übrigens noch drin. Die Bundesregierung hat laut Koalitionsvertrag religionspolitisch einiges vor, etwa das Ende der Staatsleistungen an die Kirchen. Der neue Zentralrat der Konfessionsfreien kann sich da deutlich mehr vorstellen und versteht sich als Stimme derer, die das Verhältnis zwischen Staat und Religionsgemeinschaften grundlegend verändern wollen. Kritik an diesem neuen Zentralrat gibt es auch schon und die kommt nicht aus dem religiösen Raum. Markus Laton berichtet aus Berlin.
13 Organisationen sind beim Zentralrat der Konfessionsfreien dabei. Unter ihnen die Giordano-Bruno-Stiftung, der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, die Jugendweihe Deutschland, die säkulare Flüchtlingshilfe. Hervorgegangen ist der Zentralrat aus dem vormaligen Koordinierungsrat säkularer Organisationen, kurz CORSO. Der Verbandsratsvorsitzende, der Psychologe Rainer Rosenzweig, bezeichnet den Zentralrat als Lobbyorganisation, die sich im Bundestag für die Interessen konfessionsfreier und säkularer Menschen einsetzen wird. In Deutschland eine bedeutende und größer werdende Gruppe. 42% der Bevölkerung gehören formell keiner Religionsgemeinschaft oder Konfession an.
Der aktuell regierenden Ampelkoalition bietet sich die historische Chance, Deutschland zu einem wahrhaft säkularen, weltanschaulich neutralen Staat zu machen. Das möchten wir unterstützen.
Hauptforderung des Zentralrats der Konfessionsfreien ist die Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften. Eines seiner konkreten Ziele: das kirchliche Arbeitsrecht abschaffen. Das findet etwa bei großen Arbeitgebern wie der Caritas und der Diakonie seine Anwendung. Philipp Möller, Vorstandssprecher des Zentralrats.
Momentan setzt der deutsche Staat sein eigenes Arbeitsrecht für religiöse Träger außer Kraft. So werden Menschen zur Kirchenmitgliedschaft gezwungen. Diese Menschen können keine Betriebsräte gründen und haben kein Streikrecht. Der Europäische Gerichtshof hat das längst gerügt. Mehrfach.
Die Staatsleistungen, die die Bundesrepublik jährlich aus Steuermitteln an die katholische und evangelische Kirche zahlt, gehören nach Ansicht des Zentralrats dringend auf den Prüfstand. Diese beruhen auf Staatsverträgen aus dem 19. Jahrhundert und kosten den deutschen Steuerzahlern jährlich mehr als 500 Millionen Euro. Die regierende Ampelkoalition hat bereits angekündigt, einen Weg zu finden, die Staatsleistungen abzulösen. Möller schätzt, die finanziellen Einbußen für die Kirchen wären minimal.
Es macht 2% ihrer Einnahmen aus. Wir sagen, die Menschen haben kein Verständnis mehr dafür und fordern die Politik selbstverständlich auf, verantwortungsvoll mit Steuergeldern umzugehen.
Das neue Bündnis engagiert sich für Ethik als Pflichtfach an Schulen anstatt eines konfessionsgebundenen Religionsunterrichts. Die staatliche Zusammenarbeit mit religiösen Vereinigungen, die der islamistischen Szene nahestehen, soll beendet werden. Und Abtreibung und assistierter Suizid sollen legalisiert werden. Nicht alle humanistischen und säkularen Verbände sind dem Zentralrat beigetreten. So bleiben etwa der Humanistische Verband Deutschland und die Humanistische Vereinigung dem Zusammenschluss fern. Michael Bauer, Vorstand der Humanistischen Vereinigung, kritisiert den neuen Lobbyverband. Wirklich repräsentieren könne dieser Menschen ohne Religionszugehörigkeit nicht. Bei vielen Forderungen des Zentralrats zeige sich, dass selbst religionsferne Menschen in ethischen Fragen diverse Standpunkte vertreten.
Wenn wir jetzt zum Beispiel die Sterbehilfe anschauen oder den assistierten Suizid, der ja gerade im Bundestag diskutiert wird, und da gibt es jede Menge religiöse Menschen, die da genau die gleichen Auffassungen haben wie nicht religiöse Menschen, und es gibt auch nicht religiöse Menschen, die die gleichen Auffassungen haben wie sehr religiöse Menschen, die dann wieder andere sind. Also das ist einfach kein Kriterium. Das ist das Problem, das ich grundsätzlich mit dieser Benennung habe. Ein Zentralrat der Konfessionsfreien, was soll das sein?
Die humanistischen und säkularen Mitgliedsverbände des Zentralrats der Konfessionsfreien vertreten nach Ansicht Michael Bauers eine dezidiert laizistische Haltung nach französischem Vorbild. Während in Frankreich eine strikte Trennung von Staat und Religion vorherrscht, habe sich in Deutschland die Idee eines weltanschaulich neutralen Staats etabliert, der mit religiösen Institutionen kooperiert. Ein Modell, das die humanistische Vereinigung zumindest nicht antasten will.
Vieles von den Kriterien oder dem Forderungskatalog, dem politischen Katalog, den wir dort sehen, zielt eben darauf ab, letztlich die Finanzen oder die Rechte oder die Entfaltungsmöglichkeiten von Religionsgemeinschaften zu behindern, ohne dass dadurch mehr Rechte eben für nicht religiöse oder humanistische Menschen entstehen. Es ist einfach eine schlechtere Situation dann für alle, aber das ist kein Ziel, das wir jetzt für besonders erstrebenswert halten.
Der Zentralrat der Konfessionsfreien teilt mit, er sei offen für weitere Verbände und Stiftungen, die Mitglied werden wollen. Nach Aussage von Verbandsratschef Rainer Rosenzweig seien ausdrücklich religiöse Gruppen eingeladen, mitzumachen, wenn sie die säkularen Ziele des Zentralrats teilen.
Pluralismus im Atheismus. Markus Laton stellte den Zentralrat der Konfessionsfreien vor. Was mein Weltbild anbelangt, bin ich Atheistin, schreibt Sibylle Knaus. Und dann ein paar Sätze weiter heißt es, ich wünschte jedoch, meine Frömmigkeit wäre entschiedener, andachtsvoller, glühender. Sibylle Knaus war unter anderem Lehrerin für evangelische Theologie, also Religionslehrerin, bevor sie ins künstlerische Fach wechselte. Sie ist Romanautorin und war Professorin an der Filmakademie Baden-Württemberg. Und die Sätze, die ich eingangs zitiert habe, stammen aus ihrem neuesten Buch. Das heißt Der Glaube, die Kirche und ich. Und es ist eine sehr persönliche Schilderung ihrer lebenslangen Suche nach Gott, ihrer religiösen Biografie. Sibylle Knaus ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Frau Knaus, inwiefern sind Sie Atheistin?
Was mein Weltbild anbelangt, natürlich ist mein Weltbild also wissenschaftsorientiert, naturwissenschaftlich beeinflusst. Ich teile doch nicht das biblische Weltbild, also einer Schrift, die 2.000 bis 3.000 Jahre alt ist.
Sie meinen jetzt, was die Aussagen angeht, die man als naturwissenschaftlich auch verstehen könnte, Schöpfung und so weiter.
Natürlich.
Und inwiefern sind Sie Gottsucherin oder Gottfinderin? Ist vielleicht treffender.
Ohne diese Adresse meiner Ängste und Sorgen, meiner Gespaltenheit in meinem Inneren wie auch der Gespaltenheit im Äußeren, im politischen Bereich. Ohne diese Adresse wüsste ich nicht, an wen ich mich wenden könnte, um so etwas wie Heilung der Gespaltenheit und also Linderung der Ängste erfahren zu können. Dazu haben wir, und das ist ja nicht meine Erfindung, sondern eine uralte Geschichte, uralte Tradition, möglicherweise sogar also den Menschen auch weit vor dem Christentum eingepflanzt, mit Sicherheit sogar. Dafür haben wir diese Gottesvorstellung und ich habe nichts anderes.
Das heißt, zugespitzt gefragt, es gibt Gott, weil Menschen das Bedürfnis haben, weil
das
Menschen das brauchen?
Ja, die Frage ist berechtigt. Das ist natürlich kein Gottesbeweis. Die Gottesbeweise, auch die ganz großartigen philosophischen, haben versagt letzten Endes, wenn es darum geht, uns Gewissheit zu verschaffen über Glaubensdinge. Deswegen Suche. Das haben Sie ja sehr richtig gesagt. Das Buch handelt von meiner Suche nach Gott oder nach Spuren von Gottes Gegenwart in der Welt, in der ich lebe, in meinem Leben. Eine Glaubensgewissheit, über die verfüge ich nicht. Und deswegen kann ich mich auch nicht also als Predigerin dieser Glaubenswissheit betätigen. Ich bin auf der Suche nach Spuren von Gott in meinem Leben und meiner Umwelt.
Sie schildern, wie Sie aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind und dann auch wieder eingetreten sind. Der Austritt, so schreiben Sie es, sei eher beiläufig gewesen. Wie geht das? Wie kam das?
Ach, wissen Sie, mir ist dasselbe passiert, was in den Lebensgeschichten, Entwicklungen der meisten Menschen heute passiert. Ich stellte irgendwann fest, dass ich mich von der Kirche weit entfernt habe. Ich war mal ein ganz frommes Kind. Ich habe auch mal Theologie studiert, also für den gymnasialen Schuldienst, diese Schmalspur-Theologie. Und irgendwann stellte ich fest, das ist mir alles sehr ferngerückt. Und was suche ich eigentlich noch in der Kirche? Ich trat aus, ich habe das im ersten Kapitel meines Buches beschrieben, war überrascht, wie einfach das ist und dass auch niemand sich darum kümmerte. Kein Pfarrer hat mich angerufen oder sowas Ähnliches. Und dann stellte ich fest nach einigen Jahren, dass das nicht passend für mich war. Es war wirklich keine große existenzielle Entscheidung, weder beim Austritt noch beim Wiedereintritt. Ich hatte einfach das Gefühl, das passt nicht zu mir.
Was ist evangelisch für Sie? Es ist ja auch interessant, dass Sie in die Kirche wieder eintreten, aus der Sie ausgetreten sind und nicht zum Beispiel konvertieren.
Ja, das wäre ja ein ganz andersartiger Schritt. Mhm. Evangelisch ist einfach die Kirche, in der ich erzogen und aufgewachsen bin. Das ist nicht die, deren Theologie ich für ganz und gar überlegen halte. Wenn Gott mich gefragt hätte vor meiner Geburt, was möchtest du gerne werden, evangelisch oder katholisch, hätte ich wahrscheinlich katholisch geantwortet. Denn,
warum?
Katholische Gottesdienste mit ihrer höheren Feierlichkeit und ihrer Liturgie und allem drumherum, das hat mir.
Viel Weihrauch, aber auch viel Nebel, ne? Und ja. was ist die christliche Botschaft? Wie würde die Schriftstellerin die in wenigen Sätzen zusammenfassen?
Also die christliche Botschaft, fragen Sie. Wenn ich eine solche Schriftstellerin wäre, die das in wenigen Sätzen zusammenfassen kann, dann wäre das viel. Die christliche Botschaft ist, das, was Jesus Christus verkörpert in den Erzählungen, die die Bibel überliefert. Und das ist etwas so Großartiges, Erschütterndes. Und unsere Vorstellungen Bannendes, dass dieser wahrscheinlich charismatische junge Mann, der einen ganzen Schwarm von Menschen hinter sich herzog, den Tod am Kreuz erlitt, den öffentlichsten und wahrscheinlich auch erniedrigsten Tod, der bei dem Vollzug einer Todesstrafe vorkommt. Man sieht dem Sterbenden ins Gesicht, verfolgt den ganzen Sterbeprozess und das passierte dem Mann, der eine unglaubliche charismatische Wirkung auf die Menschen seiner Generation hatte, Und also dieser Widerspruch, diese Erkenntnis, dass der nichts anderes verdiente, als ihm nachzufolgen, auch was seine Predigten anbelangte, genau der war, der keinen Platz auf der Welt hatte, der am Schluss mit dieser Menschenmenge konfrontiert war, die Kreuzige ihn rief. Das ist eine so unglaublich erschütternde Geschichte, dass darin irgendwo die Botschaft des Christlichen verborgen ist, aufscheint,
was Sie jetzt,
deutlich wird.
Ja, was Sie jetzt geschildert haben, das ist ein charismatischer Mensch, ein auch historisch bedeutender Mensch, an den wir uns ja nun auch noch 2000 Jahre später erinnern. Manche sagen, er war ein Sozialrevoluzzer. Aber Sie glauben ja, dass das Gottes Sohn ist. Was macht da jetzt den Unterschied?
Dass in ihm, und so haben es auch die Evangelisten gemeint, dass in ihm Gottes Gegenwart in der Welt sichtbar, spürbar, erlebbar geworden ist. Gottes Sohn ist ein Prädikat, das auch religionsgeschichtlich seine Vorgeschichte hat. Aber in Jesus Christus ist Gott erlebbar geworden. Und also man konnte ihm begegnen in Jesus Christus. Und das endet mit seinem Tod am Kreuz. Das heißt also, Gott wird in der Welt nicht geduldet, nicht willkommen geheißen. Er hat seine Faszination, aber wir sind nicht bereit, die Welt zu einer Welt Gottes zu machen.
Mir ist aufgefallen, dass Sie in Ihrem Buch das Just Milieu schelten und auch den Zeitgeist. Offen gestanden weiß ich nie, wer oder was dieser Zeitgeist sein soll. Können Sie mir das erklären?
Sie wissen das wirklich nicht, das kann ich gar nicht glauben. Der Zeitgeist ist das, was uns aus allen Medien entgegenschallt und womit wir in der Regel in Übereinstimmung sind oder versuchen zu kommen und was zu kritisieren eine überaus schwierige geistige Haltung voraussetzt.
Aber ich höre vieles Verschiedene aus vielen verschiedenen Medien. Ich will es jetzt
Sie
mal etwas.
Sie könnten dazu auch Spaltung sagen.
Vielleicht auch Pluralität.
Auch von einer gespaltenen Gesellschaft sprechen, in der wir uns befinden. Und da setzt für mich auch die Relevanz des Religiösen und Christlichen ein. Wenn man irgendwo eine Zuflucht finden kann vor der Gespaltenheit der Gesellschaft, die schmerzhaft ist und sich immer wieder auch dadurch zeigt, dass Andersdenkende an die Ränder gedrängt werden, wenn man davor irgendwo eine Zuflucht finden kann, dann ist das im christlichen Bereich. Und dann sollte es eigentlich in den Kirchen sein. Aber wenn ich zum Beispiel auf der Website der EKD lese, also die Kirchen, wird mir da in den ersten Sätzen gesagt, bieten ethische Orientierung in aktuellen politischen Fragen, leisten Friedens- und Bildungs- und Flüchtlingsarbeit und so weiter. Dann bin ich plötzlich auf einmal wieder im Bereich der gespaltenen Gesellschaft. Und ich erwarte,
und wenn man so versteht,
mehr von der Kirche, ja, als ethische Orientierung in politischen Fragen. Ich erwarte, das wird Sie überraschen, aber ich erwarte letzten Endes mein Seelenheil.
Nö, das überrascht mich nicht, weil ja diese Kritik an der evangelischen Kirche, sie sei zu zeitgeistig oder zu ökologisch oder so, die ist ja auch zeitgeistig, die ist ja absolut üblich. Vielleicht kann man das auflösen, indem man sagt, eine Kirche positioniert sich auch in ethischen Fragen, nicht nur, aber auch. Sie ist auch politisch.
Sie auch tun, wenn sie das andere auch tut, nämlich für meine Seele etwas zu bieten, was sie heilt, was die Zerrissenheit, die in uns allen wohnt, nicht nur heute, also vom Zeitgeist, kann man da auch mal ein bisschen Abstand nehmen und erkennen, dass das menschlich ist. Zerrissenheit, Feindseligkeit, Spaltung. Die Kirche, von der Kirche erwarte ich, dass sie mir da einen Weg weist zur Heilung dieser Zustände. Wenn sie aber genau diese Fragen, die Gesellschaft spalten, aufgreift und damit weiter zu der Spaltung beiträgt, ich kann sie aufgreifen, aber sie muss darüber hinausgehen. Und das vermisse ich.
Viel muss und wenig kann. Also Kirchen ringen doch. In Kirchen ist ja auch Pluralismus. Da bildet sich ja die Diskussion ab, die es auch in der Gesellschaft gibt. Was ist daran so schlimm?
Ja, das muss sie auch. Aber Sie haben vorhin gesagt, also der Zeitgeist würde sich ja in meiner Kritik zum Beispiel auch widerspiegeln. Aber haben Sie schon mal was von Seelenheil gehört, von Vergebung, von ewiger Seligkeit? Wissen Sie, die Menschen, wir sind gerade sehr damit konfrontiert, seit Krieg in der Ukraine ist, es wird gestorben. Wir haben das gerade in der Pandemiezeit von uns gewiesen. Wir wollten das nicht so genau wissen. Es wird gestorben und wir sind alle endlich in unserer Existenz. Da möchte ich gerne Antworten von der Kirche haben. Und das ist kein Zeitgeist, sondern das sind die Erwartungen, mit denen sie immer schon und gerade heute und auch von mir konfrontiert ist. Und sie wird diesen Erwartungen nicht gerecht.
Sie sind auch PEN-Mitglied. Ich will Sie jetzt gar nicht fragen, ob das eine Bratwurstbude ist. Mich interessiert aber, ob Sie mit anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern über Gott reden oder ob das ein zu peinliches oder persönliches Thema ist.
Gut, dass Sie das fragen. Zu persönlich ist mir eigentlich kein Thema. Peinlich kann es schon sein. Ich fürchte sogar, dass manche Pfarrer, manche Leute in den Kirchen, die da Dienst tun, zurückschrecken vor dieser Art von Peinlichkeit. Und das dürfen sie nicht, das sollten sie nicht. Ich bekenne, dass das manchmal so ist. Das Wort Gott kommt mir in bestimmten Gesprächskontexten und Situationen schwer von den Lippen. Wenn ich ein Buch schreibe, ist das einfacher. Das ist mein Metier und das habe ich mit diesem Buch getan.
Vielen Dank, Sibylle Knaus, über Gott und den Zeitgeist. Ihr Buch »Der Glaube, die Kirche und ich« ist im Alfred Kröner Verlag erschienen. Wir haben in der Tag-für-Tag-Sendung von gestern ausführlich über den Prozess gegen den Bremer Pastor Olaf Latzel berichtet. Der war in erster Instanz wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Vor wenigen Minuten kam das Urteil der Berufungsinstanz. Er ist heute frei gesprochen worden. Der Theologe argumentiere von der Bibel her und stachele nicht zum Hass auf, hieß es in der Begründung. Das war Tag für Tag für diese Woche. Im Deutschlandfunk geht es nach den 10 Uhr Nachrichten weiter mit der Sendung Lebenszeit. Die Angst vor einem Krieg beschäftigt dann meinen Kollegen Michael Röhl und seine Gäste. Ich bin Christiane Florin. Ich sage danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.